schützt unsere Kinder. Christliche Erziehung statt staatliche Umerziehung. Was steckt hinter dem grün-roten Bildungsplan und wie können wir darauf reagieren? Oder auch der grün-rote Bildungsplan als aktuelles Zeichen der Endzeit. So soll das Thema heute Abend lauten. Zunächst möchte ich an einigen Beispielen illustrieren, wie die Situation heutzutage aussieht. Gehen wir zunächst einmal in einen Kindergarten in Nordrhein-Westfalen und alle Beispiele, die ich jetzt berichte, sind wirklich passiert. Wir kennen also die Informanten persönlich. Nordrhein-Westfalen, eine junge christliche Mutter möchte ihr Kind dort anmelden im Kindergarten. Die Leiterin zeigt ihr die Räume und sagt plötzlich: Übrigens, wir sind hier auf dem neuesten Stand. Bei uns werden Eltern nicht mehr als Vater und Mutter bezeichnet, sondern als Elter 1 und Elter 2, also geschlechtsneutral. Außerdem gibt es bei uns eine extra Kuschelecke, in der die Kinder gemeinsam ihre Sexualität entdecken und erforschen können. Als die gläubige Mutter das hört, nimmt sie ihr Kind und verabschiedet sich. Anderes Beispiel: Deutschunterricht in einer staatlichen Schule in Deutschland. Die Schülerinnen und Schüler sollen Sätze zu verschiedenen Oberbegriffen zuordnen. Dem Oberbegriff Familie soll der Satz zugeordnet werden: Wir heißen Peter und Klaus und sind eine besondere Familie. Baden-Württemberg. Ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt gemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt das Ehepaar zu einem Gespräch ein. Die christlichen Pflegeeltern wundern sich, dass die Mitarbeiterin des Jugendamtes das Glaubensbekenntnis ihrer Gemeinde ausgedruckt auf dem Tisch liegen hat, in dem es heißt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf. Bezugnehmend auf diese Aussage fragt die Beamtin: Wie stehen Sie zur Homosexualität? Die Christen antworten: Die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Die Beamtin wird daraufhin kreidebleich und erwidert: Wenn Sie das so sehen, können wir mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und Ihnen keine Kinder mehr zur Pflege anvertrauen. Wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Die Kinder einer christlichen Familie nehmen nicht am Sexualkundeunterricht an ihrer Schule teil, da dort die Schamhaftigkeit nicht gewahrt wird. Daraufhin erhalten die Eltern eine Anzeige wegen Schulverweigerung und werden zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Nachdem die Eltern diese Strafe nicht bezahlen, da sie nicht der Meinung sind, eine Straftat begangen zu haben, werden sie zur Erzwingungshaft ins Gefängnis abgeholt. Die Mutter sitzt momentan auch gerade und viele Eltern, vor allem im Bereich Paderborn, erleben Ähnliches. Alle Betroffenen oder Informanten sind mir persönlich bekannt und solche Fallbeispiele könnten inzwischen leider beliebig fortgesetzt werden. Was ist nur in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und in vielen weiteren Staaten der Erde los, etwa auch im ganzen westlichen Bereich, mit Ausnahme von Russland momentan noch? Vielleicht versteht ihr diese Andeutung. Welcher Geist hat sich hier eingeschlichen? Wo stehen Christen in dieser Zeit? Was kommt auf uns zu? Darum soll es in dieser Darstellung gehen. Der lutherische Erzbischof Janis Wanax aus Riga, ich kenne ihn persönlich sehr gut, hat Folgendes gesagt. Ich habe es auch zitiert auf dem neuen Heft, der schmale Weg auf der Rückseite. Haben vielleicht manche schon gelesen. Unter der Überschrift Genderwahn und miauende Hunde. Janis Wanax sagt: Ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas von einem Staat las, in dem die Hunde mit Polizeimethoden gezwungen wurden zu miauen und die Katzen gezwungen wurden zu bellen. Doch ich habe bis heute gedacht, dass solche Vorkommnisse in das Reich der Fabeln und Fantasien gehören. Dennoch scheint es, dass ich mich geirrt habe. Bisher war es der Welt halbwegs klar, sagt Erzbischof Wanax, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und dass der Mann nicht dasselbe ist wie die Frau und die Frau nicht dasselbe wie der Mann. Seit einigen Jahrzehnten aber behauptet eine der größten Bewegungen sowohl in der Welt als auch in der Kirche das Gegenteil und ist mit allen Mitteln bemüht, ihre Ansicht in das Bett des Prokrustes zu zwingen. Zitat Ende. Liebe Geschwister, dass es so weit kommen konnte, ist ein Zeichen dafür, dass wir in der Zeit der Endzeit leben. In der Zeit, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass vor der Wiederkunft des Herrn Jesus der Mensch der Sünde, der Antichrist und sein falscher Prophet auftreten werden und dass sich viele Menschen von diesen verführen lassen. 2. Thessalonicher 2. Nach der Meinung vieler Christen und auch nach meiner Erkenntnis leben wir in der Zeit, in der sich das Auftreten des Menschen der Sünde und die damit einhergehende Gesetzlosigkeit, Anomia, Matthäus 24, Vers 12, abzeichnen. Die Helfer des Menschen der Sünde sitzen bereits an einflussreichen Stellen in Regierungen, Kirchen, Gerichten, Medien und sind eifrig am Wirken, während viele Christen leider immer noch schlafen. Wir lesen, was Gott selber in seinem Wort über das Wesen der Menschen in der Endzeit voraussagt. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, steht Folgendes zu lesen. Das wurde vor 2000 Jahren über die heutige Zeit, über die Endzeit geschrieben, durch Gottes Geist inspiriert. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme, wörtlich heißt es besessene Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust oder das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Mit behaupten, wir kennen heute viele solche Menschen in der Öffentlichkeit, die nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist, die alles endlos diskutieren, die Gebote Gottes verwerfen und so weiter. Und dann wird aber auch an die Gläubigen Folgendes gesagt im Wort Gottes, an uns. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Auch vorausgesagt. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Soweit dieses etwas ausführlichere Zitat aus 2. Timotheus 3. Also es wird vorausgesagt, am Ende werden ganz schlimme Zeiten kommen, wo sich das zuspitzt, wo der Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit sich ausbreitet. Satan gebrauchte eine Doppelstrategie, um die Gemeinde zu bekämpfen, Verfolgung oder Verführung. Und wo das eine nicht geht, da versucht das mit dem anderen. Heute ist besonders zunächst die Verführung, aber es wird, das zeichnet sich schon ab, auch durch die Gesetze, zur Verfolgung einmünden, auch bei uns in Europa. Und in vielen Gemeinden, haben wir heute auch schon gehört, dringt dieser Geist auch ein und es wird ein modernes, weltförmiges, sogenanntes Christentum verkündet, welches mit Rockmusik, Kino, Show, Tanz und Theater gleist und schillert, anstatt mit Gottes Wort. Aber wenn man die Welt in die Gemeinde holt, wird die Gemeinde zur Welt. Besonders gefährlich ist die Verführung auf moralisch-ethischem Gebiet. Die antichristlichen Mächte und ihre Vorläufer versuchen besonders, die Kinder und Jugendlichen in ihre Fänge zu bekommen. Denn den Kindern gehört die Zukunft. Ein Generalangriff auf die Seelen unserer Kinder ist im Gange. Sie sollen dem Elternhaus entzogen werden und Einflüssen einer Umerziehung ausgesetzt werden, die sich Eltern nicht im Traum vorstellen können. Der Hintergrund hierzu, weltanschaulich-philosophisch, liegt in der neomarxistischen Reformpädagogik in Verbindung mit den Bewegungen des Radikalfeminismus und Genderismus. Man schreibt das Genderismus, aber es ist Englisch Gender, kommt vom lateinischen Genus, die Art oder die Gattung oder das Geschlecht. Und man kann es auch mit Genderismus aussprechen, Kinderschenderismus. Die neomarxistische Reformpädagogik wurde von den Vordenkern des philosophischen Systems der Frankfurter Schule entwickelt. Insbesondere Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Jürgen Habermas. Und sie wird seit den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts massiv ausgebreitet. Die Frankfurter Schule betreibt einen massiven Angriff auf Gott und seine guten Ordnungen. Sie gebraucht dazu unter anderem die Strategien, die ich gleich nenne, aber zunächst das Hauptziel. Ihr Hauptziel ist, sie will alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, hinterfragen und abschaffen. Nämlich die Autorität Gottes, die Autorität eines intakten Elternhauses mit Vater und Mutter, die Autorität verantwortungsbewusster Lehrer und Erzieher und so weiter. An ihre Stelle sollen sozialistische Umerzieher oder Veränderungsagenten treten. Zu diesem Zweck will sie die Kinder von frühester Kindheit an ihren Eltern entfremden und unter die Kontrolle des Staates bringen. Daher müssen schon für Kleinstkinder, jetzt schon ab 1 bis 2 Jahren, Krippenplätze geschaffen werden. Und das ist nicht mehr nur auf eine Partei beschränkt, diese Politik. Das ist überall durchgesickert, dieses Denken. Weiter will diese neomarxistische Reformpädagogik den Kindern schon von frühester Kindheit an angebliche sexuelle Bedürfnisse aufzeigen und sie mit sämtlichen sexuellen Abartigkeiten bekannt machen. So werden sie nämlich am ehesten aus der Geborgenheit eines intakten Elternhauses und aus der Beziehung zu Gott herausgelöst. Weiter will sie die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, zerstören und durch alle möglichen Arten von sogenannten alternativen Lebensformen ersetzen, die die Bibel Sünde nennt. Sie will weiter die Autorität von Lehrern untergraben und die antiautoritäre Erziehung fördern. Die Kinder sollen selber Lernziele formulieren und durchsetzen können. In der Praxis aber hat die antiautoritäre Erziehung nie funktioniert, sondern die Kinder und Jugendlichen in Chaos, Verzweiflung, Depression und Drogenelend gestürzt. Das, was wir heute erleben müssen. Ferner will die neomarxistische Reformpädagogik, die übrigens vom Rudi Dutschke mit dem Marsch durch die Institutionen ja auch praktisch umgesetzt wurde und propagiert wurde, sie will die Autorität Gottes und seiner Vertreter in Kirchen untergraben. Stattdessen sollen sozialistische Systemveränderer die einflussreichen Stellen in den Kirchen übernehmen. Diese Strategie ist in vielen Kirchen, insbesondere in der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, inzwischen vollkommen an ihr Ziel gekommen. Ich weiß selber vom Studium her, wir waren 30 Studenten im Vikarskurs, mit 2 konnte ich beten, mit 27 nicht, weil sie hatten sozialistische Ziele, im Grunde Systemveränderung. Und die wurden fast alle in den Pfarrdienst übernommen. Also man hat diesen Marsch durch die Institutionen durchgeführt und es von unterwandert. Und diese neomarxistische Bewegung, sie will auch Einfluss natürlich nehmen auf die Medien, Radio, Fernsehen, Internet und so weiter. Und auch das ist inzwischen weitestgehend gelungen. Hier erfüllt sich also vor unseren Augen, was in der Bibel für die Endzeit vorausgesagt ist. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, ist in zahlreichen Vorläufern aktiv. Er setzt sich über alle Gebote Gottes hinweg und wird in seiner scheinbaren Freiheit zugrunde gehen. Die Missachtung der Autorität Gottes ist Sünde. Sie trennt von Gott und führt in freiheitsvernichtende Bindungen hinein. Die Bibel hingegen lehrt, die Eltern zu ehren, zum eigenen Segen der Kinder. 2. Mose 20, Vers 12. Besonders aktiv ist heute die Homosexuellen- und Genderbewegung. Die amerikanische Autorin Janet L. Folger hat bereits im Jahr 2005 in den USA ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Criminalization of Christianity, die Kriminalisierung des Christentums. Kriminalisierung heißt, dass man jemanden zum Verbrecher abstempelt. Untertitel: Read this before it becomes illegal. Lesen Sie das, bevor es verboten wird oder illegal wird. Janet Folger schreibt darin, Zitat: Das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Zitat Ende. Wobei ich gleich ergänzen muss, dass auch die Homosexuellen instrumentalisiert werden für ganz andere Ziele, die im Hintergrund stehen. Jedenfalls sollen Christen durch neue Gesetze, die im Widerspruch zu Gottes Willen stehen, zu Verbrechern, zu Kriminellen erklärt werden. Die eigentliche Zielrichtung ist, uns auszuschalten. Und letztendlich richtet sich der Angriff auf Gott selber, den der Mensch der Endzeit für tot erklären möchte, was ihm aber natürlich am Ende nicht gelingen wird, aber der Antichrist wird dann auf dieser Welle emporkommen. Wenn man Gott möglichst auf die Seite schiebt und seine Vertreter ins Gefängnis sperren kann. Auf Seite 82 und 83 ihres Buches veröffentlicht Janet Folger die homosexuellen Agenda, die bereits am 25. April 1993 bei einem Gay Pride March, also schwulen Stolzmarsch, in Washington DC ganz offiziell verabschiedet wurde und heute mit Wucht umgesetzt wird. In dieser homosexuellen Agenda, also Handlungsanweisung, stehen folgende Ziele geschrieben. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise, einschließlich Pädophilie, legalisiert werden. Das heißt zu Deutsch, also alle Gesetze, die irgendwelche Beziehungen außerhalb der Ehe von Mann und Frau verbieten, Sodomiegesetze, die sollen alle aufgehoben werden. Und bis hin zur Pädophilie, also Kinderschändung, soll alles freigegeben werden. Zweitens, die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen und um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen. Drittens, die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption, also Annahme von Kindern, soll legalisiert werden, freigegeben werden. Viertens, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden. Genau darum geht es jetzt auch in Baden-Württemberg im Lehrplan. Fünftens, Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter, also auch für Minderjährige. Sollen auch schon ihr Kind im Mutterleib töten können. Sechstens, Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen, also Zweigeschlechtlichen. Siebtens, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Und achtens, Organisationen wie die Pfadfinder sollen dazu gebracht werden, homosexuelle Gruppenführer zu akzeptieren und so weiter. Ja. Aber mehr brauchen wir gar nicht mehr hier zitieren, ist schon deutlich, worauf es hinausläuft. Kriminalisierung von Christen. Nun, ein grundsätzlicher Hinweis seelsorgerlicher Art. Wir wollen als Christen den einzelnen homosexuell empfindenden Menschen nicht diskriminieren, im Sinne von verächtlich machen, sondern ihm seelsorgerlich helfen und beistehen, damit er zur biblischen Orientierung der Heterosexualität, also Ehe zwischen Mann und Frau, findet, die Gott uns schöpfungsgemäß geschenkt hat und wozu Gott uns in seinem Wort anweist. Leider aber wird die Thematik der Homosexualität von einflussreichen Lobbygruppen und Geldgebern heutzutage instrumentalisiert, also benutzt, ja, um eine Gesellschaftsveränderung nach sozialistischem Vorbild durchzudrücken. Und nun zum Gender Mainstreaming. Das heißt also Genderismus oder auch Gender Mainstreaming. Mainstream heißt Hauptstrom. Das soll zum Hauptstrom in der Gesellschaft gemacht werden. Genderismus stellt das vom Menschen angeblich frei wählbare Geschlecht, lateinisch Genus, gegen das von Gott dem Schöpfer vorgegebene biologische Geschlecht, Sexus, treu nach dem Motto der Feministin Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Alle verstanden?
Ja.
Merkt ihr Französisch, ja? Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird es. Oder man wird dazu gemacht, ja, je nachdem, wie man es übersetzt. Das war übrigens die Lebensgefährtin des bekannten existenzialistischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der am Schluss auch gesagt hat, ich bin gescheitert. Ja, er hat die Wahrheit nicht gefunden. In ihrem Buch hat sie das so geschrieben, mit dem Titel Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau, 1949, Deutsch 1951. Also, man soll angeblich bestimmen können, was man werden will, ja, das Umwandeln und Umoperieren, alles Mögliche, Hormonen. Und ich möchte es so definieren, was Genderismus ist. Genderismus oder Genderideologie, ja, ist der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene, selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen. Mit allen Folgen von der Veränderung der Kleidung bis hin zur operativen Geschlechtsumwandlung. Genderismus, der heute bis in Politik und Schulen hinein sehr einflussreich ist, besitzt besonders in der homosexuellen und Lesbenbewegung seine Verankerung. Übrigens, das Thema, müsst ihr entschuldigen, es ist kein angenehmes Thema, auch die Begriffe, die hier kommen, aber wir können es nicht anders erklären, außer dass wir auch Zitate bringen. Der Begriff wurde zunächst für Menschen eingeführt, Genderismus, die sich nicht auf ein bestimmtes Geschlecht festlegen ließen. Das sind die sogenannten Intersexuellen, die also zwischen den Geschlechtern stehen, inter dazwischen. Wussten dann nicht angeblich, ob sie jetzt Mann oder Frau sind. Sie haben so empfunden und hin und her. Ausgehend von dieser Beobachtung entwickelte der US-amerikanische Psychologe John Money, also so wie Englisch Geld geschrieben, Money, der Nomen ist Omen, ja, John Money, ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Theorie, dass das Geschlecht eines Menschen nicht vom Schöpfer gegeben, sondern erst mit etwa 3 Jahren entwickelt sei und sich vorher beliebig verändern lasse. Money führte mehrere Menschenexperimente durch. 1966 bereits versuchte er zum Beispiel, den wegen einer missglückten Genitalbeschneidung verstümmelten Jungen Bruce Reimer zu einem Mädchen namens Brenda umzuwandeln. Er ließ ihn kastrieren, überschwemmte ihn mit weiblichen Hormonen und steckte ihn in Mädchenkleider. Als Bruce, ich nenne ihn immer noch Bruce, ja, 14 Jahre alt war, erfuhr er die Wahrheit und versuchte verzweifelt, diese Umwandlung rückgängig zu machen. Schließlich nahm er sich im Jahr 2004 das Leben. Vorher schon sein Zwillingsbruder, der auch dieses nicht mehr aushielt. Mannys Experiment war gründlich missglückt. Andere von Mannys Opfern schlossen sich zu Selbsthilfegruppen zusammen. Lässt sich sogar in Wikipedia nachlesen, diese Geschichte unter Genderismus. Also, das ist eine grausame Sache. Es gibt auch nüchterne Wissenschaftler, wie etwa Professor Manfred Spreng, der übrigens jetzt bei der Pfingstkonferenz in Hoigrede auch sprechen wird, als Hinweis. Ja. Er ist Professor für Physiologie und Biokybernetik und er hat in seinen Studien die grundlegenden anatomischen, hormonellen und neurophysiologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgezeigt. Also die Unterschiede Anatomie, Körperbau, hormonell und neurophysiologisch bezüglich Gehirn, Nerven und so weiter. Und diese Unterschiede können auch vom Menschen niemals überwunden werden. Die sind einfach angelegt. Natürlich die Geschlechtsorgane, das ist ganz klar, muss man nicht extra betonen, aber es gibt auch viele weitere Unterschiede. Zum Beispiel, das ist einfach Faktum, was ich jetzt hier bringe, ja, soll überhaupt keine Wertung sein, die Geschlechter haben beide ihre jeweiligen Stärken und Schwächen. Es gibt ein unterschiedliches Volumen des Gehirnkerngebiets. Der Mann hat ca. 0,27 Kubikmillimeter, die Frau ca. 0,12 Kubikmillimeter. Es gibt eine unterschiedliche Neuronenanzahl, beim Mann ca. 35.000, bei der Frau ca. 20.000. Es gibt einen geringeren Langsamwellenschlaf bei der Frau und daher häufiger Schlafstörungen als bei Männern. Es gibt aber dafür eine stärkere Vernetzung der beiden Hirnhälften bei der Frau. Frauen haben in der Regel eine bessere Sprachbegabung und Männer in der Regel eine bessere mathematische Begabung. Da gibt es wie bei jeder Regel auch Ausnahmen, aber es sind so gewisse geschlechtliche Schwerpunktsetzungen, wenn man das anatomisch und physiologisch untersucht. Und wenn die Mutter fehlt, ist es für Kleinkinder in der Regel wesentlich belastender, als wenn der Vater nicht gegenwärtig ist. Das hat man auch in vielen Beobachtungen so festgestellt. Und vieles weitere. Das wird etwa in dem Buch von Professor Spreng deutlicher, ausführlicher dargestellt mit dem Titel Vergewaltigung der menschlichen Identität über die Irrtümer der Gender-Ideologie. Er spricht von einer Vergewaltigung der menschlichen Identität. Er hat es zusammen herausgegeben mit Harald Seubert, einem Philosophen. Nun, aus biblischer Sicht, das muss ich wahrscheinlich gar nicht groß erklären, aus biblischer Sicht ist Gender-Mainstreaming Sünde, also böse vor Gott, und zum Scheitern verurteilt, da der Mensch niemals sein ihm von Gott gegebenes Geschlecht verändern kann. Der Mensch, der das versucht, lehnt sich gegen seinen Schöpfer auf, muss damit aber scheitern. Der Pädagoge Gerhard K. Ulrichs schreibt hierzu, und wir haben seinen Beitrag im neuesten Heft, Der schmale Weg, veröffentlicht. Sehr lesenswert, dieser Beitrag. Ich zitiere einiges daraus jetzt. Gerhard Ulrich schreibt, Gender-Ideologie. Sprechen Sie dieses Fremdwort getrost aus, deutsch aus, Gender-Ideologie. Unter Gender sollen wir ein gefühltes soziales Geschlecht verstehen, wofür sich jeder frei entscheiden soll. Aber das ist heidnische, schöpfungswidrige Unzucht. Und Mainstreaming, es wird ja auf undemokratischen Wegen durchgesetzt, durch intensive Lobbyarbeit, durch besonders entchristlichte Berufsgruppen, wie politisch korrekte Journalisten, Fernsehkommentatoren, Talkmaster, Filmer und etliche Künstler und durch verborgene Trendsetzer. Nur ein kurzes Zitat hier von Gerhard Ulrichs. Und dann taucht ja überall, liebe Geschwister, der Begriff auf, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, auch im Bildungsplan von Baden-Württemberg und bald auch wohl auch anderswo, LSBTTI. Und manchmal ist noch ein Q dahinter. Was heißt das eigentlich? Weiß es jemand? Das ist da, überall taucht das jetzt auf in dieser Literatur. Also das sind ganz unangenehme Wörter, ich muss die jetzt einfach sagen, damit ihr wisst, worum es geht. Und wie gesagt, ich habe den Bildungsplan hier dabei von Baden-Württemberg, da steht es auch auf fast jeder Seite. Ja. LSB, da also ist der Bildungsplan, ne, wer es mal sehen will. Und da kommt immer wieder vor, LSBTTI, das heißt schlicht und einfach L für lesbisch, S für schwul, B für bisexuell, also zweigeschlechtlich. Dann gibt es noch, und das wusste ich vorher auch nicht, was da alles gibt, Transgender, also andersgeschlechtlich empfindend. Also wenn ich Mann bin, empfinde ich als Frau und umgekehrt, solche Dinge. Transsexuell, da ist dann noch so, dass man das Geschlecht umwandeln lässt, umoperieren mit Hormonen und so weiter. Ja. Das ist das zweite T. Und dann gibt es noch I, intersexuell, zwischen den Geschlechtern stehend, nicht wissend, was man ist. Und dann gibt es noch Q, quer. Das heißt, alle diese Formen in sich vereinigt. Die totale Abartigkeit. Und da gibt es auch schon Förderung in Schulen. Zum Beispiel hier habe ich ein Plakat, kann man mal gleich durchgehen lassen. Das wird hier von der Stadt Köln gefördert. Schade, dass der Bruder Zimmermann schon weg ist. Er kommt ja aus Köln. Stadt Köln, Hirschfeldtage, Regenbogenfamilien in Schulenunterricht. Wie können Schule und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche aus Regenbogenfamilien unterstützen? Das wird dargestellt. Oben noch Vater, Mutter und zwei Kinder. Und dann aber hier zwei Männer, eine Frau und zwei Kinder. Dann zwei Männer und zwei Kinder. Dann zwei Frauen und ein Kind. Dann ein Behinderter mit Kind, ja, das als Alibi kommt natürlich auch hier noch. Und dann aber, was ist das? Zwei Geschlechtsverwandelte mit Kindern und so weiter. Das sind also sogenannte Regenbogenfamilien. Das ist alles kreuz und quer. Das ist das Plakat, was jetzt hier alles gefördert werden soll. Könnt ihr es nachher gern angucken. Bin ja noch da heute Abend. Und man hat auch schon einen Begriff eingeführt, um diejenigen für krank zu erklären, die das ablehnen. Wie heißt der Begriff? Homophobie, vielleicht schon gehört. Den haben wir vor 10 Jahren noch nicht gekannt. Aber jetzt kommt es überall, auch in Nachrichtensendungen, Homophobe und Rechtsradikale haben demonstriert und so. Ja. Das hört also am laufenden Meter. Das ist die neue Sprachregelung. Die wird eingeführt, um die Leute Gehirn zu waschen, bis sie selber glauben, dass das alles so ist, wie es die Presse sagt. Homophobie und Genderphobie. Das sind Begriffe zur Diffamierung der Gegner des Genderismus bzw. der Genderisierung. Sie werden verwendet parallel zur sogenannten Islamophobie und anderen Phobien. Phobie ist ja eine Krankheit, eine Angstkrankheit. Ja? Phobos, die Furcht. Wir sind also solche, die Angst haben, angeblich, vor solchen Menschen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich habe keine Angst. Mir tun sie nur leid und ich will ihnen geistlich, seelsorgerlich helfen, dass sie Jesus finden und Heilung erfahren. Aber man wird dargestellt, als seien wir jetzt geisteskrank. In verschiedenen Ländern, etwa in der Schweiz, auch wird bereits offen über die Legalisierung von Polygamie, also Vielehe und Inzest, Verkehr mit nahen Blutsverwandten und auch Sodomie, Verkehr mit Tieren, nachgedacht. So also nachzulesen in der Basler Zeitung vom 27.04.2014 unter der Überschrift Die Revolution der Ehe. Eine schöne Überschrift, ja, die Revolution der Ehe. Man muss das erst verdauen, ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Nun aber steckt noch wesentlich mehr dahinter, als wir uns überhaupt erahnen lassen, liebe Geschwister. Die Gender-Ideologen und Lobbygruppen haben es geschafft, bis in politische Parteien und Spitzengremien hinein Einfluss zu gewinnen. Und es ist ja so, in meiner Kindheit, ich bin in den 50er Jahren geboren, da waren all diese Dinge noch strafbar, die ich hier gezeigt habe. Ja, diese, alles außer der Familie, Mann, Frau und Kinder, alles andere war strafbar. Erinnern sich noch die Älteren, aber wir Älteren sterben ja langsam aus und die Jüngeren kennen da nichts mehr anderes. Darauf zählt man. Man spielt immer auf Zeit. Nicht? Deshalb ist es wichtig, wenn wir auch die Dinge schriftlich hinterlassen und Bücher schreiben. Ich habe gerade ein Buch über das Thema geschrieben, in der Hoffnung, dass auch die Kinder das noch später lesen. Das nur nebenbei bemerkt. Aber auf jeden Fall, die Gender-Ideologien haben es geschafft, alles bis hinauf zu unterwandern. Und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren ja diese Dinge strafbar. Sogar das uneheliche Zusammenleben war da noch verboten. So, ja, das weiß ich noch in meiner Kindheit. Aber innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich die Gesetze in vielen Ländern unter dem weltanschaulichen Einfluss des Neomarxismus und Sozialismus radikal ins Gegenteil verwandelt. Heute wird nicht mehr das bestraft, was Gott in seinem Wort Sünde nennt, sondern bestraft werden zunehmend Christen, die Sünde Sünde nennen und den Sünder zur Umkehr zu Jesus Christus einladen wollen. Im Wikipedia-Lexikon steht unter Genderismus über die politische Dimension dieser ideologischen Strömung Folgendes zu lesen. Zitat: Der Begriff wurde erstmals 1985 auf der 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später, 1995, auf der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking propagiert. Also auf allerhöchster Ebene UNO, Vereinte Nationen. Das antichristliche Gremium natürlich, wie wir wissen. Ja. Und heute arbeitet sogar die Evangelische Allianz mit der UNO zusammen in der Micha-Initiative. Wir sehen, wie alles sich vereinigt und nur die wenigen, die dem Herrn treu bleiben, wir werden dann die Ausgestoßenen sein in der Endzeit. Dann heißt es weiter in diesem Wikipedia-Artikel: Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass der Amsterdamer Vertrag 1997-99 das Konzept zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte. Zitat Ende. Und jetzt seht ihr, welcher Krieg zurzeit läuft bezüglich Ukraine. Soll sie zum Osten oder zum Westen? Putin hat sich ganz klar gegen diese Dinge ausgesprochen unter dem Einfluss der orthodoxen Kirche. Und Putin muss deshalb beseitigt werden. Das ist ein ganz klares Programm. Und überall Putin jetzt der Böse, ja, der da nicht mitmacht. Man muss auch mal von der Seite sehen, liebe Geschwister. Und wir können nur hoffen, dass bei der Europawahl viele solche hineinkommen, die das noch aufhalten. Dass da ein gewisser Ruck kommt. Ja. Nun, jedenfalls Die Gender-Ideologie wird von höchster politischer Stelle, von der UNO und von der Europäischen Union gefördert und ist auch einer der Grundwerte der Europäischen Union geworden. Sie wird in Deutschland vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, früher hieß das noch Bundesfamilienministerium, hört man gar nicht mehr sowas, und auch von vielen weiteren Gremien und Initiativen, die ich hier nicht alle aufzählen kann, massiv propagiert. Wir sehen ja, es geht schon ein bisschen an den Jugendämter, ja, wie ich am Anfang an einem Beispiel aus meinem nächsten Umfeld übrigens euch hier erklärt habe. Das Glaubensbekenntnis hat sich auf unsere Gemeinde bezogen, was da auf dem Tisch lag. Kann man ja im Internet ausdrucken, ja, bei Bibelgemeinde Pforzheim. Nun, was die EU betrifft, heißt es ja in Artikel 2 des Lissabonner Vertrags unter der Überschrift Werte der Europäischen Union folgendermaßen. Ich zitiere, die Werte, auf die sich die Union gründet, das klingt zunächst mal alles ganz schön, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Da klingt es schon ein bisschen, ne? Mit diesen Minderheiten. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Genau hinhören. Da steht nicht Gleichberechtigung, steht Gleichheit zusammen mit freimaurerischer Toleranz. Und Nichtdiskriminierung, also dass man nicht Sünde nicht mehr Sünde nennen darf, letztendlich dann auch, darauf läuft es hinaus. Ich kann jetzt nur kurz sagen, weil uns die Zeit davon läuft. Tut mir leid, ich hoffe, ich kann heute ein bisschen länger machen. Ich habe jetzt gerade erst mal die Hälfte vom Vortrag. Ich weiß nicht, wie das zeitlich heute geht. Ich habe aber über die Europäische Union das ausführlich dargestellt in meinem Buch, wo noch einige wenige da sind, Diktatur Europa, Fragezeichen. Da steht das alles drin. Nun hat mir eine Teilnehmerin gerade was in die Hand gedrückt gestern. Das wollte ich euch auch zur Kenntnis geben, was im Internet. Das schreibt ein Katholik, aber ich denke, was er hier schreibt, ist trotzdem interessant. Warum finanzieren Goldman Sachs und andere Großunternehmen die Homo-Lobby? Worum es wirklich geht? Und wenn ich das kurz zusammenfassen soll, es geht letztendlich um Eugenik, um Bevölkerungskontrolle. Es geht darum, dass, wie soll ich es jetzt sagen, dass die Bevölkerung kontrolliert werden kann bezüglich der Vermehrung, die Reproduktion, dass man sehr viel Geld verdienen kann, wenn man den Menschen künstlich erschafft. Ich habe auch kürzlich mal eine Radiosendung gehört über den Menschen, der jetzt im Reagenzglas erschaffen werden soll. Es soll also eine ganz neue Art von Mensch entstehen. So der Homunculus, ja, den Goethe noch im Faust besungen hat. Darauf läuft hinaus die schöne neue Welt. Nicht mehr die Ehe zwischen Mann und Frau, das ist überholt. Jetzt gilt alles im Reagenzglas. Und dann kann man auch aussortieren, ja, das Erbkranke, die Erbkranken. Man kann die Kranken euthanasieren. All diese Dinge sind in Vorbereitung. Versteht ihr? Das ist die Theorie von diesem Katholiken in diesem Artikel. Wer will, kann sich's kopieren. Und deshalb erklärt sich nur, warum milliardenschwere Unternehmen das finanzieren. Ich lese nur mal Folgendes vor aus diesem Artikel. Goldman Sachs und JP Morgan loben heute die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dass also dieses Homo-Gesetz, das Verbot aufgehoben wurde. Und dann heißt noch, die wichtigsten Hedgefonds von New York haben direkt die Kampagnen für die Tilgung dieser Gesetze zur Ehe finanziert und haben mit Millionen die Politiker finanziert, damit sich diese pro-gay, also für Homo, erklären. In New York wurden Homo-Ehe und Homo-Adoption dank der Dollarmillionen von drei Tradern von Mega-Hedgefonds, Paul Singer, Dan Loeb und Cliff Asness, eingeführt, von denen die zur Mehrheit notwendigen Politiker, die noch zweifelten, regelrecht gekauft wurden. Verschiedene Milliardäre von Jeff Bezos von Amazon bis Bill Gates von Microsoft haben Millionen Dollar an die Komitees für die Förderung der Homo-Ehe gezahlt. Das erklärt, warum das überall flächendeckend jetzt kommt, auch durch Filme, die produziert werden und so weiter und so fort. Das sind also Millionen und Milliarden Gelder im Hintergrund. Aber warum machen die das? Weil man viel mehr Geld noch verdient, wenn man jetzt diese neue Gesellschaft einführt, wo alles künstlich erzeugt wird, ja, wo die traditionelle Ehe aufgehoben werden soll. Denn die ganzen Homo-Gesetze beziehen sich nur auf etwa 3% der Bevölkerung, und von denen wollen etwa nur auch ein Zehntel überhaupt heiraten und Kinder adoptieren. Das bezieht sich also auf nur 0,3% der Bevölkerung. Und warum dann so ein Aufhebens? Ja, über Behinderte redet man kaum oder über Farbige oder andere Minderheiten, aber über diese Dinge, auch im Lehrplan. Es geht nur um sexuelle Vielfalt. Jetzt will man es etwas abmildern, nachdem der Protest kam und die Behinderten jetzt mit reinnehmen und die Schwarzen und all diese anderen Gruppen, die Minderheiten sind. Aber zunächst ging es nur um die Vielfalt. Also es geht hier um Eugenik, und das ist diese These. Beweisen kann man es momentan noch nicht, aber es ist doch auffallend, dass eine solche Mini-Minderheit dermaßen ins öffentliche Interesse gehoben wird. Und da kann man die Menschen dann auch bekämpfen, die sich dagegen stellen. Man kann also gleichzeitig die Christen ausschalten, die sowieso gegen die Reproduktionsmedizin sind, und kann gleichzeitig viele Milliarden verdienen mit dem schönen, künstlichen, neuen Menschen. So, das nur kurz dazu erwähnt. Den Artikel habe ich also auch hier. Nun, zwei Beispiele aus Unterrichtsmaterialien, etwa von Rainbow, Rights Against Intolerance, Building Up an Open-Minded World, Rechte gegen Intoleranz, eine offene, gesinnte Welt aufbauen. Und die haben folgende Unterrichtsmaterialien für die Schulen alles schon vorbereitet. Zum Beispiel Filme hier von Lukas zu Luz. Inhalt: Luz wurde als Lukas geboren, als ein Junge. Aber in seiner Vorstellung ist er ein Mädchen. Was nun? Wie wird man ein Mädchen und wie fühlt es sich an, immer noch ein Junge zu sein? Darf man in die Mädchenumkleidekabine oder muss man sich den Jungen anschließen? Was ist, wenn man schwimmen geht? Luz zeigt und erklärt uns alles, indem sie Fragen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler beantwortet. Also dieser Junge tut sich Mädchen umwandeln und dann akzeptiert hier im Film und so weiter. Dann ein weiterer Film für Jugendliche, Dennis Parade. Inhalt: Danny ist 14 und schwul. Weil das Leben einsam und schwer für einen schwulen Teenager wie ihn ist, entscheidet Danny sich an der jährlichen Amsterdamer Gay-Kanal-Parade, dem Amsterdamer Christopher Street Day, mit einem Gay- und Lesbian-Youngsters-Boat teilzunehmen. Als die Medien von Dannys Plänen Wind bekommen, wird er zu einem kleinen Promi, und seine Vorbereitungen werden in einigen Zeitungen veröffentlicht. Ja, das ist genau das Ziel, das alles groß bekannt zu machen. Und dann kommen natürlich immer die bösen Homophoben, die dann ihre Transparente hochhalten, aber die können das nicht mehr aufhalten. So ist also die Meinung bei diesen milliardenschweren Gruppen und Lobbygruppen und so weiter. Nun, jetzt hat es natürlich einen Wirbel gegeben, weil dieser Bildungsplan, dann viele Lehrer haben das mitbekommen, auch gläubige Lehrer, und einer davon hat eine Petition gestartet, Gabriel Stengle aus Nagold bei Rohrdorf, ganz in der Nähe hier, ich kenne ihn persönlich nicht. Und diese Petition hat fast 200.000 Unterschriften erhalten. Und jetzt gehen ja Tausende auf die Straße. In Frankreich übrigens schon Millionen gehen auf die Straße dagegen, weil sie erkannt haben, was da im Hintergrund läuft. Ich denke, es ist auch der einzige Weg, zu beten und zu protestieren, zu wirken. Beides müssen wir tun, um das noch ein Stück weit aufzuhalten und auch viele aufzuklären und christlich zu erziehen. Darauf komme ich am Schluss noch zurück, wenn die Zeit reicht. Die Grünen natürlich, aber nicht nur die Grünen, aber die Grünen schon von Anfang an. Ich war ja am Anfang auch Sympathisant der Grünen. Wir haben auch eine ehemalige grüne Aktivistin hier unter uns, darf ich vielleicht erwähnen an der Stelle, die euch das aus erster Hand berichten kann. Wir haben das beide erlebt, dass da schon von früh an Pädophilie und alle möglichen Dinge in den grünen Programmen standen. Dann ist man ein bisschen zurückgerudert, aber inzwischen wird es wieder diskutiert. Und es gibt also Dinge, da steht in den Programmen zum Beispiel schon von seit vielen Jahrzehnten drin, Heterosexualität, Ehe und Familie dürfen nicht als einzig mögliche Lebensform dargestellt werden. Bei den Piraten ist es jetzt noch extremer, obwohl es kaum noch extremer sein kann, solche Parteien, die also hier ganz ausgeflippt sind. Aber leider hat das auch auf andere Parteien übergegriffen, bis hin zur CDU, ja, muss man auch sagen. Ich werde jetzt hier keine Wahlempfehlung abgeben, aber ihr könnt euch selber darum beten, was ihr noch wählen könnt und wollt. Jedenfalls sollte man die Programme auch wirklich lesen, nicht nur die Köpfe auf den Plakaten angucken und danach wählen, sondern wenn man schon wählt, dann aber auch die Programme prüfen, ob die mit dem Glauben, mit den 10 Geboten vereinbar sind. Jedenfalls, ich muss jetzt ein bisschen kürzen, kam dann dieses Arbeitspapier für eine Bildungsplanreform an allen Schulen 2013 heraus. Und da stand zum Beispiel Folgendes drin. Ich habe hier einiges zitiert, auch in meinem neuen Buch. Die Auszüge, leider ist das Buch noch nicht erschienen, aber der Remier Verlag wird morgen ein Bild bringen davon, eine Bestellliste, das nur nebenbei. Aber in diesem Arbeitspapier steht zum Beispiel Folgendes drin. Und immer nach den Abschnitten, den Lerninhalten, steht jedes Mal zusätzlich zu berücksichtigen unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz sexueller Vielfalt. Da steht nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz. Was ist der Unterschied? Früher hieß es, ihr müsst es tolerieren, stehen lassen halt. Und jetzt muss man es akzeptieren, annehmen als richtig. Das ist ein großer Schritt in die falsche Richtung. Das geht also schon viel weiter, liebe Geschwister. Und dann steht zum Beispiel Folgendes im Bildungsplan für alle Schulen in Baden-Württemberg. Zitat: Schülerinnen und Schüler haben einen vorurteilsfreien Umgang mit der eigenen und anderen sexuellen Identitäten. Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Sensibilität für Stereotype und können diese hinterfragen. Also zum Beispiel, dass nur Mann und Frau richtig wäre, das soll man alles hinterfragen. Oder, noch deutlicher, Seite 12, Schülerinnen und Schüler, das muss auch immer zweigeschlechtlich formuliert sein, klar, kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von oder mit LSBTTI-Menschen, ihr wisst jetzt, was das ist, ja, und reflektieren die Begegnungen in einer sich wandelnden, globalisierten Welt. Klassische Familien, Regenbogenfamilien, Single, Paarbeziehungen, Patchwork-Familien, Einelternfamilien, Großfamilien, Wahlfamilien ohne verwandtschaftliche Bande, Schwule, Lesbische, Transgender und so weit bekannt, intersexueller Kultur, Musik, bildende Kunst, Literatur, Filmschaffen, Theater und neue Medien und Begegnungsstätten, soziale Netzwerke, Vereine, politische Gruppen, Parteien, Zitat Ende. Sollen die Schüler alles kennenlernen und reflektieren. Ich denke, ich lese jetzt nicht noch mehr vor, nur eins noch, steht noch viel mehr drin. Aber was sind jetzt die Vorbilder für unsere Kinder in den Schulen? Nicht Jesus Christus oder irgendwelche Glaubensväter und Glaubensmütter, sondern die Vorkämpfer der sexuellen Revolution. Das sind jetzt die Vorbilder für die Endzeitgeneration. Ja? So heißt es zum Beispiel: Geschichte der Unterdrückung von bi-, homo-, trans- und intersexuellen Menschen. Alles das soll man kennenlernen. Früher hat man den Märtyrerspiegel gelesen, ja, wie die Gläubigen, die Täuferbewegung da, wie sie den Märtyrertod gestorben sind. Heute sind jetzt die neuen Märtyrer die Vorkämpfer der sexuellen Revolution. Ihr seht, wie die Zeiten sich geändert haben. Nun, in der Petition gegen den Bildungsplan, die von über 192.000 Menschen unterschrieben wurde, es hätten noch mehr unterschrieben, wenn es noch länger gelaufen wäre, bin ich überzeugt. Da steht zum Beispiel drin, wir fordern eine grundlegende Überarbeitung des Papiers Bildungsplanreform 2015 und eine völlige Transparenz bei allen weiteren Schritten auf dem Weg zum neuen Bildungsplan. Habe ich auch unterschrieben. Ja. Und weiter wird gefordert, die Orientierung an den Werten unseres Grundgesetzes, das den Schutz von Ehe und Familie als demokratische Errungenschaft verteidigt. Und vieles andere. Ich habe jetzt nur die zwei wichtigsten Punkte vorgelesen. Ja, inzwischen hat man das ein bisschen relativiert, aber nicht rausgenommen. Man hat es nur eingebunden in andere Diskriminierungskriterien. Behinderung, Geschlecht, religiöse Vielfalt, kulturelle Vielfalt. Das ist auch mit drin, zusätzlich. Aber das andere steht nach wie vor auch drin. Versteht ihr? So kann man es ein bisschen kaschieren. Die Pietisten, die ja beim Kretschmann beim Ministerpräsidenten waren, haben die regelrecht gebettelt, er soll die anderen Kriterien auch mit reinnehmen, dass nicht nur das steht. Aber am Grund hätten sie sagen sollen, das hätte raus müssen. Ja? Aber so viel Mut, ich weiß nicht, was sie im Einzelnen geredet haben, aber das war der Minimalkonsens, der erreicht wurde dann. Aber das ist insofern Augenwischerei, als die Akzeptanz sexueller Vielfalt nach wie vor im Bildungsplan enthalten ist, nur eben jetzt eingebettet in ein breiteres Spektrum von zu akzeptierenden Gruppen. Nun, ich komme zum Schluss, so langsam, was die Bibel zu den Genderlehren sagt. Gender Mainstream behauptet also, dass der Mensch nicht mehr Mann und Frau ist, sondern sich ständig umfühlen kann. Aber in der Bibel steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1,27. Die biblische Schöpfungsordnung kennt den Menschen nur als Mann und Frau und nicht als zweigeschlechtliche Zwitterwesen. Das wird vollends am Fruchtbarkeitssegen, 1. Mose 1,28 deutlich, der nur angesichts eines Menschenpaares, Mann und Frau, einen Sinn ergibt. Denn wenn das andere von Gott gewollt wäre, würde keiner von uns überhaupt jemals existiert haben. Ja, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Die Reagenzglaszüchtung, die funktioniert auch nicht ohne Erbgut, was ja von einem Mann kommt. Und dann, ja, all diese Dinge. Also Gott hat keinen Fehler gemacht und wir müssen ihn da nicht korrigieren, sondern jeder darf dankbar sein, wenn er seine Geschlechtlichkeit annehmen kann. Und Gott hat uns wunderbar geschaffen, so sagt die Bibel. Er schuf uns sehr gut. Die Einehe zwischen Mann und Frau ist nach dem Zeugnis der Bibel nicht eine unter mehreren gleichberechtigten Partnerschaftsformen, sondern die einzige, die Gottes Schöpfungsordnung und Auftrag entspricht und von ihm eingesetzt und gesegnet ist. Sie allein bietet durch ihre Dauerhaftigkeit die nötige Geborgenheit für Ehegatten und Kinder. Sie allein vermag, den Partner vor Ausbeutung und sexuellem Missbrauch durch andere zu schützen. Ja, die Ehe zwischen Mann und Frau wird sogar als Abbild, als Bild oder Vergleich zwischen Christus und der Gemeinde gebraucht, in Epheser 5 nachzulesen. Lesbianismus, Homosexualität und andere Perversionen sind für Gott ein Gräuel. 3. Mose 18, Römer 1, 26 folgende, 1. Korinther 6, 9 folgende. Ich weise auf die Stellen einfach hin, ohne hier jemanden zu diskriminieren. Ja, müssen wir heutzutage schon wieder aufpassen. Aber jeder kann diese Stellen selber nachlesen, was da im Einzelnen auch steht. Ja. Wenn Lesbianismus, Homosexualität und andere Perversionen im Altertum im Zusammenhang mit heidnischen Kulten auftraten, sind sie deshalb heute nicht gut zu heißen, sondern gerade dadurch als Verirrungen qualifiziert, die mit Unglauben und Sünde zusammenhängen. Es wird ja manchmal gesagt, das sei nur damals halt mit den heidnischen Kulten geschehen und deshalb sei es verurteilt worden. Aber nein, es widerspricht der Schöpfungsordnung grundsätzlich. Ja? Und die heidnischen Kulte haben natürlich diese Perversionen gehabt, das war klar. Aber grundsätzlich widerspricht es auch der Schöpfungsordnung Gottes, von Anfang an bis zum Ende. Und körperliche Liebe außerhalb der Ehe wird in der Bibel durchgehend als Unzucht bezeichnet. Gott aber möchte den Menschen erlösen, möchte ihm die Schuld vergeben, aber dazu gehört ein bußbereites Herz, dass man diese Schuld wirklich unter das Kreuz bringt, zu Jesus bringt, ihn um Vergebung bittet. Und der Herr möchte und kann auch Erneuerung schenken, dass auch Menschen solche Dinge ablegen können und gereinigt und erneuert werden durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nicht Gender-Mainstreaming zu fordern und zu fördern, sondern Familien-Mainstreaming. Das ist unser Gegenprogramm. Wir gehen jetzt überall, ich hätte fast gesagt, auf die Barrikade und fordern Familien-Mainstreaming. Ja. Lasst uns da offensiv und mutig vorangehen. Vielleicht für die nächste Demo in Stuttgart ein Schild Familien-Mainstreaming. Ja, das hat, glaube ich, noch keiner gehabt. Wir haben ein paar Bilder drin im neuen Heft von dieser Demo in Stuttgart, ja. Aber das Familien-Mainstreaming, das habe ich jetzt noch gesucht. Aber das wäre an sich unser Programm. Und zwar die Familie, Vater, Mutter und wenn es Gott schenkt, auch Kinder. Nicht die Auflösung der Geschlechter, sondern die Förderung der Ehe und Familie sollte propagiert werden. Wie es auch im Grundgesetz bis jetzt noch steht und an vielen anderen Gesetzen. Aber die wollen sie auch Schritt für Schritt ändern. Ja? Wehren wir uns dagegen, protestieren wir, reden wir auch mit den Politikern, schreiben wir Leserbriefe. Wir müssen nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Das Gebet an erster Stelle, aber dann auch die Tat. Janet Folger schreibt auch in ihrem Buch Kriminalisierung des Christentums, dass wir nicht einfach die Köpfe in den Sand stecken, sondern Widerstand leisten sollten, solange es noch möglich ist. Wo bleibt unsere Lobbygruppe? Ja, die anderen sind sehr aktiv, aber wir sind ja viel mehr, es gibt viel mehr Christen als zum Beispiel Homosexuelle in Deutschland, aber ja, das ist also bisher wenig geschehen. Wobei ich sagen muss, die meisten Homosexuellen wollen das gar nicht, die werden eben auch instrumentalisiert, versteht ihr? Die verbergen sich ja eher nach wie vor, die allermeisten damit. Und es sind einfach einige wenige, die da immer wieder dann missbraucht werden und auf Podest gehoben, prominenter Fußballer und was da alles jetzt war. Ja, ich weiß nicht, ob das denen wirklich so recht ist. Ja, ist gut, wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber jedenfalls möchte ich da auch sagen, kein Pauschalurteil auch über diese Menschengruppe, steht uns nicht zu, aber wir wollen ihnen helfen, darum geht's. Wir sollten auch uns gegen die Umdeutung der Sprache wehren. Es werden uns Begriffe übergestülpt, die gar nicht zutreffen, zum Beispiel homophob und all diese Dinge. Ja. Wir sind im Gegenteil familienfreundlich und wir lieben den Menschen, wir fürchten sie nicht. Wenn es aber Verfolgung mit sich bringt oder Dinge verboten werden sollen, dann gilt zunächst, wir sind treue Bürger unseres Staates, gemäß Römer 13. Aber es gibt eben die Ausnahmen, wenn sie uns die Mission verbieten wollen, die Evangelisation, wenn man nicht mehr das Wort Gottes unverkürzt predigen darf, dann gilt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 27 bis 29, wo die Apostel vorgeladen wurden vor dem Hohen Rat, die damalige religiöse Führungsriege, und man wollte ihnen Redeverbot erteilen. Und sie haben aber gesagt, nein, das können sie nicht. Sie müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt auch für uns heute. Das Schlimme ist ja, dass man auch schon die Kirchen und auch Teile der Freikirchen mit unterwandert hat. Es macht ja vor fast nichts mehr Halt. Und wer auch schon in der ökumenischen Bewegung ist, wird dann noch viel schneller davon erfasst. Ja, ich möchte am Schluss noch ein paar positive Punkte nennen. Vielleicht noch 5 Minuten, wenn es geht. Ich habe frische Batterien eingelegt. Ja, ich weiß, die Aufnahmefähigkeit ist. Es ist viel heute Abend. Und zwar, wie können wir praktisch unseren Kindern helfen? Wie kann eine christliche Erziehung praktisch aussehen? Ganz kurz einige Punkte. Ich habe das ausführlicher dargestellt in meinem Buch Alarm um die Kinder. Ja, diese 20 Tipps, wie man den Kindern helfen kann für eine christliche Erziehung. Aber jetzt ganz kurz. Zunächst einmal, wir sollten ein glaubwürdiges Vorbild als Christen sein. Wir sollen für unsere Kinder beten, sie wirklich umbeten und sie auch im Wort Gottes unterweisen, ihnen von klein auf biblische Geschichten erzählen. Die tägliche Hausandacht gehört dazu, sodass sie selber lernen, Gut und Böse zu unterscheiden. Und vielleicht gelangen sie auch schon früh zur Wiedergeburt. Das ist auch bei Kindern schon möglich, ja, sie wiedergeboren werden. Christliche Lieder mit ihnen singen. Ein offenes Ohr für sie haben, mit ihnen reden, Unternehmungen mit ihnen machen, sie aus der virtuellen Scheinwelt herausholen, aus der Berieselung und Verdummung durch die Massenmedien, wo ja so einseitige Meinungen laufen, auch in den süddeutschen Medien, ist ja genau das Gleiche wie fast überall. Dann ist wichtig, liebe Geschwister, dass ihr auch die Schulbücher eurer Kinder lest, was da eigentlich drinsteht. Die Schulbücher werden ja auch immer mehr verändert, ins Okkulte, ins Unzüchtige, ins Evolutionistische sowieso schon und vieles andere, dass man auch da mit ihnen spricht und ihnen von der Bibel her sagt, wie es wirklich ist, ihnen die Wahrheit nicht vorenthält. Es gilt auch, die Kinder fernzuhalten, wenn an der Schule Veranstaltungen laufen, an denen Christen nicht teilnehmen können, zum Beispiel Halloween oder auch gewisse Faschingsveranstaltungen oder der Besuch von okkulten Theaterstücken, und Filmen und Ähnliches. Ich nenne hier nur Krabat oder die kleine Hexe in solche schrecklichen Zauberaufführungen. Da gilt es unter Umständen auch zu leiden. Aber besser ist, wenn man ein positives Verhältnis zu den Lehrern schon entwickelt hat, vorher, sodass sie dann auch, sag ich mal, toleranter sind in dem Moment. So haben wir es auch erlebt. Wir haben ein gutes Verhältnis gepflegt zu den Lehrern, wo die Kinder noch an der staatlichen Schule waren. Inzwischen haben wir sie auf einer christlichen Schule, unsere Kinder, sind jetzt 10 und 11 Jahre alt. Aber damals wurden sie befreit von der kleinen Hexe, ja, von diesem Theaterstück, wo die anderen fast alle mit sind. Und ich habe gerade christliche Schule genannt. Das wird wahrscheinlich zunehmen und boomen jetzt in der nächsten Zeit. Auch ungläubige Eltern melden ihre Kinder zunehmend bei christlichen Schulen an, weil sie hoffen, dass es da nicht so schnell in diese Richtung geht, dass da noch gewisse aufhaltende Kräfte sind. Und das ist ja auch so. Und ja, melden Sie sie dort an oder gründen Sie eine christliche Schule, wenn es in Ihrer Gegend keine gibt, mit gleichgesinnten Eltern. Sorgen Sie aber auch dafür, dass ein klares Bekenntnis ist, damit diese Schule nicht umkippt in eine nicht so geistlich gute Richtung. Das gab es auch schon bei christlichen Schulen, dass die liberalisiert wurden mit der Zeit, ökumenisiert oder charismatisiert und was auch immer. Ja. Was die Aufklärung angeht, die Sexualität, da klären Sie Ihre Kinder auf, bevor andere es tun. Ja, die Eltern sind die erste Ansprechadresse für die Sexualaufklärung, nicht die Schule. Das sollten Eltern vorher in einer guten Weise getan haben. Das ist etwas ganz Natürliches, was Gott uns geschenkt hat, aber es hat gewisse Ordnungen zu unserem eigenen Schutz. Das kann man ihnen erklären. Nur der Teufel macht etwas Unreines daraus. Nehmen Sie Ihre Kinder mit in eine gute, bibeltreue christliche Gemeinde, soweit vorhanden. Das ist ja nicht überall der Fall, leider. Aber dass sie auch wirklich gestärkt werden, die ganze Familie unter das Wort Gottes kommt. Halten Sie auch Kontakt zu anderen christlichen Familien, die auch Kinder haben, etwa damit Sie sehen, wir sind nicht allein, es gibt auch andere, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Ja, und geben Sie Ihren Kindern auch Zeugnis von Ihren eigenen Erfahrungen mit dem Herrn. Die oberste Richtschnur jeder christlichen Erziehung sollte folgendes Wort aus der Heiligen Schrift sein, mit dem ich auch diesen leider etwas länger gewordenen Vortrag abschließen möchte. Und zwar 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Wer weiß, was da steht? Das Schema Israel. Ja. Und das heißt auf Deutsch so. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Den Herrn liebhaben, den Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Doppelgebot der Liebe, das wollen wir auch als neutestamentliche Christen mitnehmen und unseren Kindern vermitteln, damit sie auch das Ziel erreichen, das ewige Leben beim Herrn Jesus in seinem himmlischen Reich. Amen. Allmächtiger, heiliger Gott, du sitzt im Regimente. Auch wenn der Feind noch so wütet und tobt, wir wissen, dass du in deinem Sohn Jesus Christus der Schlange den Kopf zertreten hast, den Sieg errungen. Und wir bitten dich für uns und für unsere Kinder, mach uns fest in dir, gegründet in deinem Wort, dass der Feind uns nicht zu Fall bringt. Herr, und du sagst, wer eines dieser Kleinen zum Fall bringt, es wäre besser, ein Mühlstein wäre um seinen Hals gehängt und er im tiefsten Meer versenkt. O Herr, wir wollen dich bitten, beschütze unsere Kinder, du selber, und führe auch solche Menschen noch zur Umkehr, die sie verführen, Herr. Du kannst auch sie noch retten, kannst auch uns Mut schenken, dich zu bezeugen und dein Wort, dass auch solche Menschen noch umkehren, bevor es für sie zu spät ist, Herr. Herr, so sei du gnädig und hilf uns auch in unseren Gemeinden, einen klaren, bibeltreuen Weg zu gehen und zeige uns, was dein Wille ist für Zeit und Ewigkeit. Bring du uns ans Ziel, einmal bei dir zu sein. Wir loben und preisen dich. Amen.